Hast du dich schon mal gefragt, welcher Geldtyp du eigentlich bist? Um deine Finanzen richtig in den Griff zu kriegen, ist es nämlich total interessant hinzugucken, was sind eigentlich deine Schwachstellen, was sind deine Geldroutinen, wo hapert's vielleicht bei dir und in der Folge eben drüber nachzudenken, was kannst du verbessern. Mach auf jeden Fall mein Geldquiz, um rauszufinden, welcher Geldtyp du bist und wie du deine finanzielle Situation auch langfristig verbessern kannst. Den Link findest du wie immer in der Bio. Alles wird teurer, der Einkaufswagen ist nur halb gefüllt, aber dein Kassenzettel zeigt auf jeden Fall einen ganzen Betrag unten an. Das ist nicht nur eine subjektive Wahrnehmung, sondern tatsächlich Realität. Warum dein Gefühl, dass Lebensmittel teurer geworden sind, richtig ist und wie du dennoch ziemlich viel Geld beim Thema Lebensmittel sparen kannst, das verrate ich dir in dieser Folge. Hol dir wieder alltagstaugliche Tipps, die du direkt umsetzen kannst. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ein guter Start, Finanzen für Frauen. Der Podcast für deine finanzielle Unabhängigkeit. Ich habe heute ein aktuelles Thema mitgebracht. Ich glaube, es ist eigentlich ein Dauerbrenner-Thema, aber ich habe heute eine E-Mail bekommen von einer meiner Kunden. Und sie hat mir geschrieben, dass sie zwar meinen Jahresplaner benutzt und das auch alles fein einhält, aber es ist hart. Und ich habe dann nochmal nachgeguckt und habe eben Zahlen rausgesucht, die das eben auch so ein bisschen belegen, ja, also dass einfach das Leben teurer geworden ist. Sehr, sehr sicher hast du in den letzten Jahren das Wort Inflation gehört und das heißt eigentlich in Anführungsstrichen nur, dass dein Geld weniger wert ist, also ein Kaufkraftverlust. Du kannst eben mit 2 Euro jetzt nicht mehr 3 Äpfel kaufen, sondern nur noch 2, mal bildlich gesprochen. Und das ist eben was, was wir erlebt haben und ich habe gerade nochmal nachgeguckt und eine Zahl von der Verbraucherzentrale rausgesucht und die schreibt eben immer noch, sind die Lebensmittel im Schnitt 30% teurer als vor 3 Jahren. Also das heißt, das ist eben nicht nur so eine gefühlte Wahrnehmung von es ist hart, ja, bei einigen ist es hart, sondern es ist eben auch tatsächlich im Portemonnaie und auf dem Konto angekommen. Ja, man kann das so eine ganze Zeit lang irgendwie ausgleichen, dass man versucht, den Lebensstil ein bisschen anzupassen und so weiter und so fort und hier nochmal irgendwie Geld von da nach da schiebt. Aber irgendwann merkt man vielleicht, dass die Lebenshaltungskosten wirklich deutlich gestiegen sind. Was vor allem die Leute trifft, die eben nur ein Einkommen haben, die viel Sorgearbeit leisten und eben immer schon so ein bisschen am Anschlag sind. Aber ich weiß, dass es inzwischen auch die Leute trifft, die früher im Supermarkt einfach eingepackt haben, was sie wollten, ne? Und die merken jetzt auch, okay, ich muss jetzt doch mal drauf gucken. Deshalb will ich unbedingt heute mit dir über das Thema Lebensmittel sprechen. Da gibt's nämlich so ein paar Hacks, die ich noch im Ärmel habe und die dir ziemlich sicher helfen werden, deine Lebensmittelkosten ein bisschen bis ziemlich viel zu reduzieren. Ich werde ja oft belächelt, wenn ich mal auf Insta ein Bild aus dem Inneren meines Kühlschranks teile. Da kommt dann gerne sowas wie, da ist ja gar nichts drin, der ist ja so leer. Und das ist auch Absicht. Man muss natürlich dazu sagen, dass dieser wunderschöne große Kühlschrank, den ich habe, dass der ursprünglich mal für 3 Leute gedacht war. So, jetzt sind wir nur noch 2, ist auch okay, total. Und ich finde auch unseren Kühlschrank immer doch super und dass der total gut zu uns passt. Und der ist nicht immer proppevoll. Aus Gründen. Wir wissen wahrscheinlich schon alle, ne, dass es aus Energieeffizienzgründen Sinn macht, den Kühlschrank mehr zu füllen, weil dann weniger Luft im Kühlschrank gekühlt werden muss. Also es macht schon Sinn, zum Beispiel auch Getränke und so kann man schon da reintun, wenn man Platz hat, weil das für die Energieeffizienz voll gut ist. Aber man muss natürlich jetzt nicht mehr Essen kaufen und den Kühlschrank irgendwie voll knallen, obwohl man es nicht braucht. Was man hier eben auch sagen muss, ne, ich lebe sehr urban, ich habe eine sehr gute Infrastruktur, ich habe diverse Restaurants vor der Tür, ich kann mir Lebensmittel innerhalb von 30 Minuten nach Hause bestellen und es ist wirklich sehr, sehr luxuriös. Trotzdem ist mir der bewusste Umgang mit Essen, Ressourcen und auch Geld total wichtig und mir tut es immer weh, wenn ich Essen wegschmeiße, weil vielleicht hier, ne, auch der Brotrand nicht mitgegessen wurde oder sowas. Und das ärgert mich schon, weil ich mir schon vorstelle, okay, diese Körner, ne, welchen Weg haben die jetzt hier irgendwie genommen, um jetzt von mir hier weggeschmissen zu werden? Eigentlich total blöd und gerade auch bei abgelaufenen Dingen, ja, wenn einem irgendwas schlecht geworden ist, dann stelle ich mir manchmal echt vor, wie ich jetzt eine Münze, also jetzt vielleicht 2 Euro oder 1,50 oder was auch immer das gekostet hat, in den Mülleimer schmeiße und das ist einfach wie auch ätzend. Damit dir das nicht mehr oder zumindest nicht mehr so oft passiert, habe ich jetzt mehrere Ideen mitgebracht, wie du Geld sparen kannst beim Thema Lebensmittel. Los geht's. Die erste Idee ist der Shelftember. Juhu, es ist nämlich soweit. Ich fühle es jetzt auch nur so halb, ehrlich gesagt, weil es natürlich gerade noch super warm draußen ist. Aber der September hat angefangen und wir müssen es jetzt irgendwie durchziehen. Ja, es ist hier auch in Berlin Ferienende, back to school. Und vielleicht eben jetzt schon ein guter Zeitpunkt, nochmal so ein bisschen Dinge aufzuräumen, bevor es eben tatsächlich in Richtung kalte Tage geht. Ich weiß, es wollen auch über alle nicht so unbedingt hören, aber es sind ja, naja, es ist September, dann kommt Oktober, November, Dezember, dann ist es schon Weihnachten, ja. Also ist alles gar nicht mehr so lange hin und deswegen ist der Shelftember immer ein richtig guter Moment vor den Feiertagen, also Erntedank, vor Halloween, vor Weihnachten, Chanukka, was auch immer du feierst, nochmal wirklich aufzubrauchen, was da ist, bevor man immer so oben drauf packt und die Sachen dann so unten und hinten im Schrank schlecht werden. Das mit dem Shelftember habe ich mir nicht selber ausgedacht, sondern das kommt von einer Amerikanerin, die heißt Jordan Page. Und vielleicht kennst du mich schon ein bisschen und weißt, ich habe eine geheime Leidenschaft für Mormonenfamilien. Es ist ganz schlimm. Es tut mir total leid. Coming out jetzt hier im Podcast. Und die ist aber Frugalistin von Haus aus mal gewesen, weil die eben ja viele Kinder hatten, aber kein Geld und sehr kreativ geworden ist, einfach bei allen möglichen Lifehacks, aber eben auch beim Thema Essen. Und die hat eben so diesen Shelftember ins Leben gerufen. Zu meiner Verteidigung zum Thema Mormonen möchte ich nochmal ganz kurz sagen, also da ist jetzt auch eine Scheidung am Laufen, ja, also wenn sich Mormonen mit 8 Kindern scheiden lassen, es gibt Hoffnung für die Gleichberechtigung, möchte ich nur kurz sagen. Und trotzdem ist es natürlich schön, sich so eine vermeintlich heile Familie da manchmal so auf Instagram anzugucken, aber wir wissen jetzt auch, ist gar nicht echt, ne? So, also so viel dazu, aber was heißt jetzt eigentlich Shelf? September ist natürlich ein Wortspiel aus Shelf für Regal und September, also der Monat, an dem wir an die Schränke gehen, an die Vorratsschränke, in den Keller, in die Tiefkühltruhen und Schränke und da wirklich mal nachzugucken, was liegt denn da eigentlich noch? Ja, was habe ich eigentlich mal auf Vorrat oder in guter Absicht, das demnächst zu kochen oder backen oder wie auch immer gekauft und dann kam es aber irgendwie doch nicht dazu. Ja, und das ist time to shine für diese Sachen, dass die jetzt wirklich raus dürfen und verbraucht werden, bevor sie dann eben ja, eben verdrängt werden von den Sachen, die wir jetzt kaufen, weil wir eben doch ein bisschen mehr Vorratshaltung vielleicht im Winter betreiben und dann ja, geraten die irgendwie so in Vergessenheit und werden dann irgendwann nächstes Jahr vielleicht weggeschmissen und das ist einfach voll blöd. Das Prinzip im Shelftember heißt, dass wir außer frischem Obst und Gemüse und vielleicht auch noch Backwaren möglichst nichts dazu kaufen, sondern wirklich das benutzen, was da ist. Und da dürfen wir unbedingt auch gerne kreativ werden. Ich liebe das. Also auch immer so ein bisschen als so kleine Herausforderung. Was mache ich da jetzt noch draus? Ne? Und das finde ich total cool, weil man dann auch mal wieder andere Sachen kocht, als das, was man sonst immer so kocht oder auch ja, nicht kocht in meinem Fall. Und weil man es auch wirklich im Portemonnaie direkt merkt, weil man einfach viel weniger Geld für Lebensmittel ausgibt. Also große Empfehlung, da jetzt mal mit zu starten. Und ich weiß aber, dass viele jetzt schon sagen, aber, ja, also wie ist das jetzt mit dem empfohlenen Vorrat der Bundesregierung, habe ich mal so als Einwand bekommen. Und das stimmt natürlich, ne, da gibt es so eine Liste, was man so zu Hause haben sollte für den Ernstfall. Vermutlich steht aber die Käsekuchenbackmischung nicht auf dieser Liste. Also darf die auf jeden Fall mal verbraucht werden. Ne? Ich finde es ganz wichtig, sich da nicht sofort so zu sperren und Einwände zu finden, wieso das jetzt nicht geht, sondern wirklich zu gucken, okay, ne, jetzt mal ganz ehrlich so zu sich selber sein, was geht jetzt, was darf hier mal weg? Und dann, um jetzt mal auf diesen Vorrat zurückzukommen, wenn du den hast, ja, wenn du dich daran gehalten hast, dann ist das vielleicht auch ein guter Moment, mal dort bei diesem Vorrat die Mindesthaltbarkeitsdaten zu prüfen und das eben auszutauschen, ja, sodass du jetzt die Sachen dann isst und eben vielleicht neue kaufst und die länger haltbar sind und damit das eben auch aktuell ist, ja. Also das wäre mein erster großer und heißer Tipp im wahrsten Sinne des Wortes leider, weil hot outside gerade, während ich das hier aufnehme. Shelf-Temper, wirklich guck, was alles da ist. Konzentrier dich mal darauf, was du auch schon alles hast. Ich finde, das ist sowieso immer ein ganz schöner Take so im Leben, ne? Dass man mal guckt, was ist alles schon da und das eben auch nutzt, anstatt immer neu zu konsumieren, immer noch mehr zu kaufen und vermeintlich das Leben damit besser zu machen, obwohl eigentlich schon so viel Schönes da ist. Und auch bei den Sachen, die man da mal gekauft hat, hat man ja gedacht, oh, die machen jetzt mein Leben besser. Ich habe damit was Schönes vor. Also ist jetzt vielleicht der Zeitpunkt dafür. Du kannst auch, zweiter Hack, eine regelmäßige Challenge daraus machen. Das heißt, du kannst sagen, am Monatsende oder am Monatsanfang mache ich eine Spending Freeze. Ja, also du machst einen Ausgabestopp, würde man auf Deutsch sagen. Ich weiß, dass bei einigen dieser Ausgabestopp sozusagen zwangsläufig am Monatsende kommt. Und vielleicht kannst du das jetzt versuchen, ein bisschen mehr mit Intention zu machen, mit Absichtserklärung, ja, also dass man wirklich sagt, ich mache jetzt immer Ende des Monats so eine Aufbrauch-Challenge und gucke jetzt wirklich, dass mir nichts abläuft, dass ich nicht so viel wegschmeißen muss und es wird jetzt das gegessen, was da ist und dann ja verkocht man doch nochmal die Tiefkühlerbsen, die da seit einem halben Jahr drin liegen und du schmeißt einfach weniger weg und hast mehr Geld. Und das eben regelmäßig zu machen, macht auch total Sinn. Ich mache es auf jeden Fall. Ne? Deswegen ist auch mein Kühlschrank so leer. Als dritter Hack in diesem Zusammenhang gibt es meine Spartag-Challenge. Ich weiß nicht, ob du schon mal davon gehört hast. Ich rede in Podcast Nummer 8, also in Folge Nummer 8 rede ich darüber, über so Challenges, ja, die man sich selber so setzen kann, damit man wirklich mehr Geld im Portemonnaie hat. Und da geht es eben darum, so eine festgelegte Anzahl an Tagen pro Monat kein Geld auszugeben. Und das, ja, macht total Sinn, weil man so diese Konsumzyklen, die man so für sich selber hat, ja, diese Routinen, ach, ich laufe da vorbei und kaufe noch das und so, weil man da ausbricht und diese Gewohnheiten mal durchbricht. Ja, also kann ich wirklich sehr, sehr empfehlen, hör dir unbedingt die Folge Nummer 8 noch an, wenn dich das interessiert. Also wir haben jetzt Shelf-Temper, Spending Freeze als regelmäßige Challenge und auch Spartag Challenge als echte Hacks, um wirklich das zu nutzen, was da ist, weniger Geld auszugeben und weniger wegzuschmeißen. Und dazu gibt es auch noch einen Tipp, das Nummer 4 von meiner Kundin Katrin. Die hat nämlich ein Körbchen mit Dingen im Schrank, die als nächstes aufgebraucht werden müssen. Also das heißt, die sammelt die eben immer schon so direkt in einem Körbchen und weiß, okay, alles klar, das esse ich jetzt als nächstes. Und ja, das ist eben so, ne, dass sich die Lebensrealität auch so ein bisschen verändert, dass man eben ja früher vielleicht entspannter gelebt hat und einpacken und kaufen konnte und so, was man wollte. Und ich finde es ganz, ganz wichtig, dass wir das nicht nur als Einschränkungen wahrnehmen, sondern dass wir auch wirklich das Potenzial darin erkennen, zu sagen, guck mal, ich schätze diese Sachen jetzt hier wert, ne, die jetzt hier bald ablaufen, ich möchte die nicht wegschmeißen und ich esse das. Ne? Und das finde ich, macht sie eben sehr, sehr schön und ganz wunderbar. Als fünften Tipp habe ich mitgebracht Foodsharing. Ich habe da irgendwie drüber nachgedacht, wieso ich das eigentlich nicht mehr mache. Und ich glaube, da kam mir so eine Pandemie dazwischen. Da habe ich das irgendwie jetzt aus den Augen verloren. Und ich weiß, dass es eine gewisse Infrastruktur dafür braucht. Ja, also das kommt natürlich als erstes als Einwand. Trotzdem glaube ich, dass es sich oft lohnt, sich dort mal anzumelden. Also es ist so ein Portal, ja, foodsharing.org, glaube ich. Nagel mich nicht fest. Ich gucke mal parallel. Ich habe es hier auch gerade auf. Nee, foodsharing.de. Und da muss man sich schon bewerben sozusagen und auch so einen Test bestehen, dass man sich wirklich dort an die Regeln hält und auch sozusagen den ethischen Kodex dort ja mit vertritt und so weiter. Also ich finde es wirklich eine gute Sache, weil es wirklich so gemeinwohlorientiert ist. In Berlin muss man sagen, dass die Gruppen oft voll sind bei den Sachen, die richtig sexy sind. Und man muss natürlich auch Zeit haben, dorthin zu gehen und das zu machen und sich drum zu kümmern. Früher war das eine ganze Zeit lang sogar bei dem Supermarkt, bei dem ich sonst auch einkaufe. Man darf leider auch immer gar nicht sagen, wo man abholt, weil das sozusagen ja ein bisschen geheim bleiben soll, damit man keine Anti-Werbung macht. Damit die Kundinnen nicht alle denken, ach ja, guck mal, das kann ich ja umsonst haben. Ja, wieso soll ich da eigentlich was kaufen? Sondern man muss da schon so ein bisschen verschwiegen sein, ja, und jetzt nicht rumposaunen, wo man so umherläuft, ne, und die Sachen einsammelt, genau. Aber es ist wirklich eine tolle Sache für Leute, die kein Geld haben, die Zeit haben. Es ist kostenlos. Es ist eben auch manchmal noch ein Stück Gemeinschaft, dass man sich trifft, wenn man zum Beispiel eine Gruppenabholung hat, ja, und dann wird so aufgeteilt, gerade bei so einem großen Supermarkt, ja, da waren wir immer 5 Leute und dann wurde so aufgeteilt, wer was haben möchte. Wenn du aber zum Beispiel bei einer Bäckerei bist, dann bist du meistens alleine, dann brauchst du aber schon 2 große IKEA-Tüten zum Beispiel. Gibt auch Leute, die das wirklich sehr gut organisiert haben, die dann, ja, zum Beispiel 2, 3 Kinder zu Hause haben und dann mit dem Kombi vorbeikommen und dann wirklich super viel Essen mitnehmen. Ne? Also ich weiß auch, da gibt es dann, also gerade so auch in Plattenbauvierteln hier in Berlin, wo viele Leute auf engem Raum wohnen und die Armut auch wirklich oft groß ist, dass sich da ziemlich professionell organisiert wird und die Leute auch wirklich einen großen Vorteil davon haben, dass sie das nutzen. Also wenn dich das interessiert, wenn du sagst, ja, Lebensmittel komplett für umsonst und man denkt ja, oh, das sind dann abgelaufene Sachen oder so. Naja, also es ist so 1, 2 Tage vor dem Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums und es wird dann auch aussortiert. Ne? Das heißt, das ist dann vielleicht ein Netz mit Mandarinen und da ist dann 1 oder 2 schlecht, die wird dann aussortiert und den Rest kann man dann eben essen und es wird dann verteilt auf die Leute. Und so kann man sich das so vorstellen. Also finde ich wirklich unaufgeregt und möchte da auch unbedingt zu aufrufen, dieses Essen trotzdem wertzuschätzen, ja. Also wenn du dich dafür interessierst, dann schau auf jeden Fall mal vorbei bei foodsharing.de oder auch Facebook-Gruppen gibt es auch. Ne? Einfach mal nach Foodsharing suchen und dann wirst du bestimmt schon fündig. Im nächsten Punkt geht es eigentlich auch direkt weiter mit Too Good To Go. Das ist jetzt der Tipp Nummer 6. Das ist so eine App, wo du eben ja auch in Läden Essen abholen kannst, was kurz vor Ablauf ist, ja, oder was sie nicht mehr verkaufen können an dem gleichen Tag. Das können Bäckereien sein, es können aber auch Hotels sein, die noch was vom Frühstücksbuffet übrig haben. hier in Berlin gibt es das auch bei Lieferservices oder so, ne, die eben Essen, Lebensmittel liefern und das eben nicht mehr verkauft kriegen. Und das ist schon echt auch eine gute Sache. Und nicht einfach abholen, sondern bei Too Good To Go zahlt man eben auch was, also viel, viel weniger auf jeden Fall als der Originalbetrag, aber man zahlt eben schon ein paar Euro. Und ja, das ist eben der Unterschied zum Foodsharing. Das ist ein bisschen professioneller und größer betrieben, aber man muss eben auch dann Geld dafür zahlen. Ich habe das jetzt mal wieder ausprobiert, weil ich wieder hier im Internet überall gesehen habe, ne, dass alle so Werbung dafür gemacht haben, wie toll das ist. Und ich finde es mittel, muss ich ehrlich gesagt sagen. Ich habe es neulich in einem Biomarkt ausprobiert und ja, ich finde es immer schwierig, weil man sich ja nun wirklich gar nicht aussuchen kann, was man da bekommt und ja auch noch Geld dafür zahlt. Da gab es jetzt so eine dynamische Preisgestaltung. Das heißt, ich habe mich sehr, sehr kurzfristig erst dafür entschieden, habe gedacht, ja, okay, cool. Da gehen wir heute Abend nochmal lang und dann holen wir das noch eben ab. Und dann ist das aber in der Zeit noch auf von 4 auf 3 Euro, diese Snacktüte, die ich hatte, gefallen. Und dann habe ich sie eben gekauft und dann habe ich bekommen 4 so kleine Fertigsalate und 3 Brötchen. Das war jetzt okay. Aber der Weg ist schon relativ weit gewesen und der Aufwand für, wir sind irgendwie schon 10 Kilometer an dem Tag mit dem Hund Gassi gewesen, den wir hier manchmal betreuen. Und da habe ich schon gedacht, so, naja, ob das jetzt noch hätte sein müssen. Was eben für viele auch schwierig ist, sind eben diese Abholzeiten, ne? Also bei uns war das eben, ja, 19.30 Uhr, das war noch okay. Aber es gibt ja gerade hier in Berlin auch viele Läden, die wirklich lange offen haben. Und da beim Bäcker irgendwie um 23.50 Uhr noch eine Abholung zu machen am Bahnhof, das schaffe ich leider nicht. Und das ist aber hier so ein bisschen die Realität, ne? Also deswegen bin ich beim Too Good To Go, das ist aber bei Foodsharing eben teilweise auch so, zumindest bei diesem Bäcker. Das ist eben auch so oft so, ne, dass du kannst es dann umsonst haben, wenn du über Foodsharing gehst und du kannst es aber auch über Too Good To Go kaufen. Ja, wofür entscheide ich mich wohl? Also deswegen würde ich da immer so ein bisschen drauf gucken auch. Und vielleicht sind die Sachen bei Too Good To Go ein bisschen besser, weiß ich nicht. Ich habe auch schon von Leuten gehört, die gesagt haben, naja, dann war da aber eine schlechte Orange drin beim Biomarkt und so. Ist halt blöd, ne? Also das kann man überall haben. Ich habe noch so einen kleinen Vorbehalt bei Too Good To Go, weil es ist eben auch oft so, dass da so Backwaren, Cafés und so sind. Das ist nett. Aber es ist auf Dauer nicht so hilfreich. Das ist ja nicht dein Grundnahrungsmittelbedarf, den du damit decken kannst, sondern es ist was on top. Und meine Beobachtung ist, dass Too Good To Go vielleicht auch eher Leute machen, die wie ich auch gerne essen und die da auch manchmal so ein bisschen, ne, mehr unterwegs sind sozusagen, als man jetzt es vielleicht müsste. Und ich habe das eben auch dann schon gehört von Kundinnen, die dann gesagt haben, ach ja, du, ich war jetzt bei Good To Go und ich habe da das totale Schnäppchen gemacht und es war ja günstig. Ja, also deswegen habe ich dann noch eine Tüte für Kolleginnen mitgenommen und dann bei uns auf der Arbeit in den Kühlschrank gestellt und so. Und das ist so eine Dynamik, die ich so ein bisschen kommen sehe, dass man dann denkt, es ist ja günstig, ich tue was Gutes, ich gebe jetzt doch noch ein bisschen mehr Geld aus, als ich eigentlich wollte. Und da würde ich so die Zügel ein bisschen anziehen, ja, die Handbremse wieder ein bisschen anziehen und sagen, wartet mal, also muss das jetzt wirklich sein oder ist das jetzt so ein vermeintliches Schnäppchen und ich kaufe jetzt irgendwas, weil es günstig ist, aber normalerweise würde ich es nicht kaufen, ne? Also da nochmal ganz kurz einschalten und nicht nur, ah, der Originalpreis war 12 Euro und jetzt kostet es nur noch 4. Ja, geil. Aber normalerweise würdest du es wahrscheinlich gar nicht kaufen. Also wirklich nochmal ganz kurz überlegen vorher. Als nächste Idee habe ich noch die Lidl-Rettertüte. Ich habe viel Gutes gehört bisher davon. Es ist eigentlich das ähnliche Prinzip, nur, also wie Foodsharing, wie Too Good To Go, nur dass Lidl sich das jetzt sozusagen selber organisiert hat. Ja, die kostet, glaube ich, 3 Euro und ja, gibt es eben in einigen Märkten mit Sachen, die kurz vorm Ablaufdatum stehen. Und das möchte ich auch an dieser Stelle unbedingt nochmal sagen. Das heißt nicht, dass das minderwertige Sachen sind oder so, ne? Sondern das ist einfach eigentlich noch voll gut. Und das ist ja nur so ein Vorschlag, so ein Richtwert mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum, dass man ab dann vielleicht mal ein bisschen mehr die Sinne einschaltet, ein bisschen dran riecht und nochmal umrührt und so und guckt, okay, ist das jetzt wirklich gut? Ich bin wirklich picky auch bei solchen Sachen, ja. Also wenn mir irgendwie was komisch vorkommt, dann esse ich es nicht, auf jeden Fall. Und auch alles, was schimmelt und so, auf jeden Fall weg. Aber ich würde wirklich dafür plädieren, dass wir jetzt nicht nur immer auf dieses Haltbarkeitsdatum gucken und sagen, ja, nee, okay, schmeiße ich jetzt weg, sondern dass man auch wirklich die Sinne dabei einschaltet. Ein Hack habe ich dazu auch noch. Ich finde es nämlich total heikel zu wissen, wann sind Eier noch gut. Und da gibt es den Hack, dass du einfach zum Beispiel so einen Messbecher füllst mit kaltem Wasser und das fragliche Ei dann da rein tust. Und wenn es oben schwimmt, heißt es, ah, da hat sich schon Gas gebildet. Das kannst du auf jeden Fall wegschmeißen. Und wenn es aber unten liegen bleibt auf dem Grund des Messbechers, dann kannst du es bedenkenlos essen. Und ich finde, wenn man sowas weiß, dann gibt es einem einfach auch ein bisschen mehr Sicherheit im Umgang mit Lebensmitteln, im Umgang mit der eigenen Kompetenz auch, ne? Dass man nicht immer so abhängig ist von irgendwelchen Richtlinien oder irgendwelchen Daten, die irgendwer irgendwo mal draufgedruckt hat und irgendwelchen Regeln, sondern dass man selber einfach wieder so ein bisschen mehr aktiviert wird und überlegt und Entscheidungen trifft und so. Und genau. Also das finde ich irgendwie ganz schön, auch beim Umgang mit Lebensmitteln. Als achtes komme ich jetzt mit einem total offensichtlichen Tipp, nämlich mach einen Essensplan. Das hast du dir wahrscheinlich schon öfter vorgenommen. Ich habe es bis jetzt auch nur während der Pandemie eingehalten, wo man so ein bisschen langfristiger überlegen musste, ne? Wie kann ich einkaufen, wie oft, wie viel und so weiter. Und das hat auf jeden Fall gut funktioniert. Und kann natürlich auch viel Geld sparen. Ich glaube, gerade wenn man für mehrere Menschen kochen muss, ist das natürlich ein Game Changer, wirklich zu wissen, wann essen wir was. Und entsprechend auch die Dinge, 9. Tipp, auf den Einkaufszettel zu schreiben und auch tatsächlich nur nach dem Einkaufszettel einzukaufen. Das macht ganz oft ganz viel Sinn, sich wirklich daran zu halten und eben nicht links und rechts noch von den Verlockungen, die es da im Supermarkt gibt, sich ablenken zu lassen. Einige Leute schwören auch darauf, sich Lebensmittel liefern zu lassen, weil man dann eben wirklich nur das kauft, was man da bestellt und nicht noch, ne, abschweifen kann. Meine Erfahrung ist eher, dass man dort deutlich mehr zahlt und eben auch nicht diese Auswahl hat an sehr günstigen Sachen oder einem das vielleicht jetzt nicht so richtig auf dem Präsentierteller angezeigt wird, ne? So diese Discounter-Alternativen, die einfach oft auch in der gleichen Fabrik hergestellt wurden, aber eben eine andere Marke draufsteht und so. Und das sind schon Sachen, die ich gerne wähle, weil die Qualität natürlich die gleich gute ist. Aber der Preis natürlich einen großen Unterschied macht. Und das ist was ich so beim Online-Lebensmitteln bestellen oft eher vermisse. Und ich finde es grundsätzlich teurer, aber es ist natürlich eben der Service, dass man es nach Hause geliefert bekommt, dass man das nicht schleppen muss, aber auch, dass man den Weg und die Arbeit nicht hat des Einkaufens. Also das kann natürlich auch ein Argument sein, dass man sagt, ja, das ist irgendwie Arbeitszeit, ja, stell dir das mal vor in meinen Stundenlohn und so. Und dann lohnt es sich vielleicht doch jemand anderes dafür zu bezahlen, dass man sich das nach Hause liefern lässt. Der 10. Tipp ist Meal Prep. Das heißt, dass man sich vielleicht Sonntagabend oder Sonntagnachmittag hinstellt und Essen kocht für die ganze nächste Woche. Ich liebe solche Videos auf Instagram. Da gibt es dann Menschen, die sich wirklich hinstellen und sagen, okay, ich mache jetzt hier für 20 Euro die ganze Woche und rechnen das durch. Und kannst du einfach mal gucken unter dem Hashtag Meal Prep, also M-E-A-L-P-R-E-P, Essensvorbereitung, Meal Preparation. Das kann wirklich ein enormer Game Changer sein, um eben gut, lecker und günstig dauerhaft zu essen die ganze Woche lang. Es ist natürlich so, dass es häufig das Gleiche gibt, also dass man dann schon 3, 4, 5 Mal irgendwie das gleiche Gericht macht. Damit muss man okay sein. Aber aus eigener Erfahrung mit meinem Capsule Wardrobe, also mit meiner sehr einfachen Garderobe, kann ich dir sagen, es vereinfacht das Leben so, so sehr, wenn man nicht ständig Auswahl hat, wenn man nicht ständig überlegen muss, was mache ich jetzt, sondern die Entscheidung ist schon vorher gefallen, die hast du dir einmal an dem Sonntag oder wann auch immer du das vorbereitet hast, abgenommen. Und das heißt, du weißt ganz genau, was du isst, guckst direkt in den Kühlschrank, ah ja, hier ist mein Stapel für Mittagessen und dann ist es klar. Da darf man am Anfang aber auch ein bisschen zurückhaltend sein bei der großen Meal Prep Euphorie, finde ich, weil viele dann auch dazu neigen, sich direkt das große Tupperdosen-Set oder Glasdosen-Set oder was auch immer ihr dann nehmt, sich anzuschaffen und eine große Investition da rein zu tätigen. Und vielleicht guckt man erstmal, ob man das wirklich jetzt lange durchzieht oder ob man dann einfach so einen Riesenvorrat an Dosen im Schrank hat und die nicht mehr benutzt, ne? Ich würde super gerne einen Food Channel haben und würde euch solche Sachen zeigen. Kann ich aber nicht. Da bin ich leider nicht die Richtige für. Aber ich kann dir helfen, mit deinen Finanzen klarzukommen. Und dann müssen wir noch über eine letzte Sache reden. Mein 11. Tipp und es geht um Angebote. Vielleicht hast du regelmäßig eine Zeitung im Briefkasten. Ich glaube, das ist jetzt fast überall eingestellt. Weiß ich nicht. Also bei uns hier gibt es das eigentlich kaum noch, dass so gedruckte Prospekte irgendwo beiliegen. Du kannst dir das natürlich im Laden selber mitnehmen. Oder du hast eine App, also ich habe auf jeden Fall eine App für hier den Einladen, wo ich immer hingehe. Und es ist so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert mit den Angeboten. Ich habe mich damit natürlich eine Weile schon beschäftigt und ich habe gelernt, dass die richtig guten Angebote, also die, die die Leute wirklich ziehen und überzeugend sind, auf der ersten und auf der letzten Seite eines Prospekts sind und vielleicht auch noch auf der ersten Innenseite. Aber das danach ist meistens so ein bisschen Füllung, ja, aber das richtig gute Angebot mit dem meisten Nachlass gibt's eben auch sehr präsent direkt zu sehen. Und dann gibt es eine goldene Regel, die ich dir mitgeben möchte, und zwar geht die so. Wenn du es nicht kaufen würdest, wenn es nicht im Angebot wäre, dann kaufe es auch nicht, wenn es im Angebot ist. Nochmal, wenn du es nicht kaufen würdest, wenn es nicht im Angebot wäre, dann kaufe es auch nicht, wenn es im Angebot ist. Also das heißt, wenn du jetzt nur etwas kaufst, weil es im Angebot ist, normalerweise würdest du diese Sache oder das Lebensmittel nicht kaufen, weil zum Beispiel du stehst nicht so unbedingt auf schwarze Oliven, aber jetzt sind die im Angebot und dann kaufst du sie eben mal. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass du sie tatsächlich isst? Ja, wie groß ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass sie dann doch irgendwie hinten im Kühlschrank enden und nicht mehr angeguckt werden? Also das ist auf jeden Fall eine Frage, die du dir beim Einkaufen direkt auch immer gut stellen kannst. Ja, würde ich das jetzt auch kaufen, wenn es nicht im Angebot wäre? Wäre das mein Ding? Ich gebe es offen zu, ich bin Angebotsshopperin. Also bei mir wird auf jeden Fall der Nudelvorrat aufgestockt, wenn die mal, was weiß ich, 89 Cent kosten und nicht mehr 1,79. Und ich sehe das überhaupt nicht ein, da an der einen Woche so viel mehr zu bezahlen als in der anderen. Deswegen bin ich auf jeden Fall Angebotskäuferin bei so Markenprodukten, ne? Und bei mir darf es auch gerne mal irgendwie der geile Ziegenkäse sein oder sowas. Aber ich kaufe das dann tatsächlich eigentlich nur, wenn es eben wirklich um 30% irgendwie mal gesenkt ist oder so. Ich weiß, dadurch, dass wir hier nur zu zweit sind, ist dann natürlich auch viel Flexibilität im Speiseplan möglich, ja. Das heißt, wir gucken mal, ach ja, worauf haben wir Lust? Ich weiß, dass das jetzt bei größeren Familien, wo ein bisschen mehr Organisation auch angesagt ist, anders läuft. Aber man hat ja so grundsätzlich so seine Sachen, auf die man steht, ja. Also bei uns ist der Kühlschrank im Moment voll mit Joghurt, vegan und nicht vegan, weil hier hoher Proteinbedarf besteht und einfach wirklich jeden Tag so ein 500 Gramm Becher leer wird, mindestens. Und deswegen kaufe ich das auf jeden Fall auf Vorrat, weil ich weiß, okay, cool, jetzt gibt es irgendwie Alpro-Sachen für 1,49 im Angebot, dann nehme ich das natürlich mit und kaufe auch ein bisschen mehr als sonst, weil ich aber auch weiß, dass es weggeht. Also das Thema Angebotsshopping würde mich interessieren. Bist du auch dabei oder sagst du, nee, also ich gucke da gar nicht hin, ich will mich gar nicht verführen lassen von solchen Marketing-Tricks, weil letztendlich ist es das ja, ne, dass wir so ein bisschen angehalten werden, mehr zu kaufen, weil es jetzt gerade super günstig ist. Wie gesagt, bei mir klappt es manchmal. Was ich jetzt auch gerne noch so ein bisschen einstreuen möchte, sind so diese ganzen Bonusprogramme. Das sind ja auch alles Marketing-Tricks. Ja, ich verlinke dir hier auch noch ein paar Sachen in den Shownotes. Da geht es auch zum Beispiel um die Cashback-Programme, die uns natürlich auch locken sollen, mehr Geld auszugeben. Und ja, da würde ich immer so ein bisschen aufpassen, ne? Also beobachte dich da mal, ob das bei dir klappt, ja, ob du sagst, ah ja, ich spare ja total viel, wenn ich jetzt mehr Geld ausgebe. Guck da ruhig mal ganz ehrlich hin. Und wenn du aber noch keine Cashback-Programme nutzt, dann liest dir auf jeden Fall den Blogartikel auch mal durch. Da gibt es auf jeden Fall einiges an Potenzial, wie man eben auch da beim Lebensmitteleinkauf noch Geld für sich rausholen kann. Wir fassen jetzt noch einmal zusammen, was du heute mitnehmen kannst. Und zwar ist das mein erster Tipp, Shelftember, also wirklich vor den Feiertagen, jetzt nach dem Urlaub einmal tief in die Vorräte abtauchen und gucken, was ist noch alles da, was kann genutzt werden, was läuft demnächst ab und muss jetzt auch wirklich mal gegessen werden und eben wirklich auch wertzuschätzen, was da ist. Du kannst auch, zweiter Tipp, eine regelmäßige Challenge daraus machen, also wirklich die erste oder die letzte Woche im Monat zu sagen, ich mache jetzt eine Spending Freeze, eine Pause und versuche wirklich erstmal zu gucken, was habe ich zu Hause, also Shelftember als regelmäßige Challenge. Und auch dritter Tipp, die Spartag-Challenge, die verlinke ich dir auch nochmal hier unten in der Bio, dass du dir nochmal angucken kannst, wie das eigentlich funktioniert, weil du hast effektiv wirklich mehr Geld in der Tasche damit. Ein Tipp von meiner Teilnehmerin Katrin, der vierte im Bunde. Stell dir ein Körbchen in den Schrank, vielleicht auch in den Kühlschrank, in dem einfach Sachen gesammelt werden, die direkt als nächstes weg dürfen und gegessen werden dürfen. Fünfter Tipp ist foodsharing.de, vielleicht auch in Facebook-Gruppen mal gucken, ob da eben jemand Essen umsonst eben zu verschenken hat und eben diese Organisation foodsharing.de sich da auch mal anzumelden und zu gucken, ist das was für mich, was gibt's hier in der Nähe, wo kann ich mitmachen und eben auch Essen retten, ja, es geht nicht nur um Geld sparen, sondern es geht auch darum, wirklich das Essen zu retten. Es wird sonst weggeschmissen, man tut wirklich auch was Gutes damit. Sechster Tipp, too good to go, habe ich so ein bisschen erzählt, bin ich ambivalent, ne? Man holt zwar auch Essen ab, aber eigentlich kauft man es, ja, also es ist so ein bisschen, da steht dann immer Abholung, aber es ist so ein bisschen beschönigt, also man kauft Essen zum reduzierten Preis, was kurz vor dem Mindesthaltbarkeitsdatum ist oder was eben nicht mehr in den Läden verkauft werden kann. Genau, also reinhorchen, ist das was für mich oder nicht. Ich würde mir auf jeden Fall die App mal runterladen und mal gucken, was da eigentlich so geht in meiner Nähe. Siebter Tipp, Lidl-Rettertüte. Ja, kannst du dir auch mal angucken, wenn du da gerade vorbeikommst. Achter Tipp, Essensplan machen, also wirklich zu überlegen, wann essen wir hier was. Und neunter Tipp, mit Einkaufszettel einkaufen. Ich nutze dafür zum Beispiel einfach To-Do, aber es gibt auch so Shared-Einkaufslisten, ne, wo du dann auch mit mehreren Leuten drauf Zugriff hast und dann ja, kann man sich da auch wirklich dran halten und nicht so viel nach links und rechts gucken. Zehnter Tipp, Meal Prep, also wirklich vorbereiten, wenn du Zeit hast für die nächsten Tage vorkochen und dann genießen und wirklich nicht mehr so viel einen Kopf drum machen auch, was muss ich jetzt eigentlich noch einpacken, kochen, kaufen und so weiter und so fort, sondern dass du dir einmal diese Arbeit im Vorfeld schon abnimmst. Der elfte Tipp ist, nutze Angebote, aber sei dir auch da bewusst, dass es eben Angebote sind, also Marketinginstrumente, damit du mehr kaufst, damit du vielleicht auch verschiedene Läden abklapperst und ja, dann vielleicht hier links und rechts eben doch noch mehr kaufst, als du eigentlich vorhattest. Auch da sei einfach aufmerksam, ne? Wie funktionieren vielleicht auch bestimmte Marketingbotschaften bei dir? Und das finde ich einfach immer super interessant, ne? Bei sich selber zu beobachten, worauf man so anspringt und dann aber eben auch Mechanismen zu finden und Routinen zu finden, damit das eben nicht mehr so passiert. Viele weitere Infos zum Thema auch Cashback, Spartag-Challenge und so weiter findest du hier in den Podcast-Shownotes. Also guck unbedingt rein und komm wirklich direkt in die Umsetzung. Du bist jetzt mit mir abgetaucht ins Thema Geld sparen bei Lebensmitteln. Du hast bestimmt was mitgenommen, was du direkt umsetzen kannst und auch so ein bisschen so einen anderen Blickwinkel auf das Thema Essen, Lebensmittel, Wertschätzung, Ressourcen. Und das ist mir ganz, ganz wichtig, dass wir auch so ein bisschen die Einstellung zu dem Thema eben ändern, ne? Dass wir so ein bisschen rauskommen aus diesem ganzen Dauerkonsum und uns mehr darauf konzentrieren, was eigentlich wichtig ist. Wenn du sagst, Bianca, das hat mir echt geholfen und ich will jetzt weiter in die Umsetzung kommen. Du willst viele Geldthemen mal angehen, ja. Du weißt, ach, das müsste ich. Und du willst auch eine wohlwollende Gruppe, die dich dabei unterstützt. Dann melde dich zum nächsten Crashkurs Finanzen an. Den Link findest du wie immer in der Bio. Da kümmern wir uns nicht nur um das Thema Geld sparen, sondern eben auch um Budgeting. Wir machen ein geiles Kontensystem. Wir reden auf jeden Fall immer über Geld, über Money Mindset dabei, über mehr Geld verdienen. Und vielleicht sogar über deinen ersten ETF. Du hast insgesamt 24 Monate Zugriff auf alle Inhalte. Das heißt, du kannst immer noch mal nachgucken, du kannst immer noch mal nacharbeiten. Aber wir sind auch relativ entspannt unterwegs jetzt. Das heißt, es lohnt sich wirklich einzusteigen und endlich loszulegen. Vielen Dank, dass du mir zugehört hast. Leg jetzt los, komm direkt in die Umsetzung. Und gut, dass du am Start bist. Mein nächster Crashkurs Finanzen ist am Start. Am 26. September geht's los. In wohlwollender, wertschätzender Atmosphäre gibt's den nächsten Gruppenkurs, in dem wir Schritt für Schritt deine Finanzen auf den Plan nehmen und du sie endlich langfristig in den Griff bekommst. Der Crashkurs Finanzen ist diesmal gar nicht ganz so crashig, sondern wir verlängern den Zeitraum, in dem wir miteinander arbeiten. Inhaltlich bleibt es genau das Gleiche. Wir sehen uns alle 2 Wochen am Donnerstagabend live und natürlich gibt es immer eine Aufzeichnung, falls du mal nicht dabei sein kannst. Außerdem großer Vorteil, ich habe eine neue Ratenzahlung eingerichtet. Schau es dir unbedingt an, wenn du endlich deine Finanzen in den Griff bekommen möchtest. Ich freue mich auf dich. Der Link ist natürlich in der Bio.